Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Vertraue mir. Von der Erotik des Hochstapelns. Ein Feature von Dagmar Just.
Der Wolf. Es war einmal eine alte Geiß. Die hatte 7 junge Geißlein und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen. Da rief sie alle 7 Kinder herbei und sprach: Liebe Kinder, seid auf eurer Hut vor dem Wolf. Wenn er hereinkommt, so frisst er euch alle mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen.
2 Seiten später frisst er sie dann doch, aber nur Kraft eines Tricks.
Er lief zum Krämer und kaufte ein großes Stück Kreide. Die aß er und machte damit seine Stimme fein. Dann lief er zum Müller und sprach: Streu mir weißes Mehl auf die Pfote. Wenn du es nicht tust, fresse ich dich. Da fürchtete sich der Müller und machte ihm die Pfote weiß.
So klopfte er an die Tür und ergänzt die Performance noch durch das verfängliche Angebot:
Macht auf, ihr Kinder, euer liebes Mütterchen steht vor der Tür und hat jedem von euch etwas aus dem Walde mitgebracht.
Sein Versprechen, ein Geschenk für jeden, gegen ihr Versprechen, das sie der Mutter gegeben haben. Der Deal funktioniert. Die Geißlein lassen sich täuschen und öffnen die Tür.
Der erste Hochstapler, dem die meisten von uns in unseren Breiten begegnen, ist
ein Killer. Grimms Märchen, der Horror im Kinderzimmer. Ein als Mutter verkleideter Mörder frisst die Kinder.
Eine Ausnahme. Der Durchschnittshochstapler ist ein raffinierter Gauner und sonst nichts. Oder, wie Wikipedia sagt,
eine Person, die mehr scheinen will, als sie ist, indem sie einen höheren gesellschaftlichen Rang, eine bessere berufliche Position oder ein größeres Vermögen vortäuscht, häufig in der Absicht des Betrugs.
Der Typ ist so alt wie der Wald. Aber 2500 Jahre lang gibt es kein eigenes Wort dafür. Da gilt nur wie im alten Rom:
Mundus vult decipi. Ergo decipiatur. Die Welt will betrogen sein, also betrüge sie. Plutarch.
Oder volenti non fit in jura. Wer aus freien Stücken einwilligt, dem geschieht kein Unrecht. Ulpian.
Erst 1851 stuft ein Wiener Beamter den Pseudo-Arzt, Pseudo-Adeligen, Pseudo-Banker als gefährlich ein und kreiert das Wort Hochstapler dafür. Eine Kombination aus Hoch plus Stapeln, was im Gaunerslang für Betteln steht. Und seltsam in die Irre führt, denn betteln Bettler nicht um Almosen, Hochstapler aber zocken um Macht und Millionen.
Franziska Schanzkova,
Friedrich Wilhelm Vogt,
Karl May,
Harry Domela,
Georges Manolescu,
Viktor Lustig,
Lina Mack,
Alexandre Stavisky,
Adele Spitzeder.
Frage: Was haben alle diese Leute gemeinsam?
Sind alles Hochstapler.
Was noch?
Na, sind alle berühmt. Große Nummern in der Hochstapler-Community.
Was noch?
Sind alle Zeitgenossen. Spätes 19. bis Mitte 20. Jahrhundert. Die goldene Hochstapler-Ära.
Was noch?
Wie, was noch?
Schwarze Schwäne.
Schwarze Schwäne?
Schwarze Schwäne?
Terminus technicus für äußerst seltene und unwahrscheinliche Ereignisse. Benannt nach dem gleichnamigen Bestseller des Börsenmaklers und Zufallstheoretikers Nassim Nicholas Taleb.
Fast alle kommen von ganz unten. Kellerkinder. Auf die hätte keiner gesetzt. Sie schaffen es trotzdem. Und zwar nicht mit der mühsamen Rockefeller-Tour, sondern mit einem Super-Coup. Nonstop in die High Society. Auf die Sonnenseite des Lebens.
So if you'll all fasten your seatbelts, we will proceed non-stop to the sunny side of the street. Start walking, boy.
Performen das Leben eines anderen, schönen und reichen und ändern dafür alles. Namen, Kleidung, Sprache, Vergangenheit, Auftreten. Und spielen das fremde Leben so perfekt, als sei es ihr eigenes.
Der Schuhmachersohn als Hauptmann von Köpenick.
Die Fabrikarbeiterin als jüngste Zarentochter.
Der geschasste Hilfslehrer als Plantagenerbe, Augenarzt, Kunsthändler,
Ein Kindersoldat als Prinz Wilhelm von Preußen.
Die verkrachte Schauspielerin als charismatische Bankenchefin.
Ein Bummelstudent als Eiffelturm-Eigentümer.
With those blues on parade. But I'm not afraid.
Alle sind ohne Netzwerk, familiären Background, belastbare Schulbildung, residieren aber in den Chefetagen und Grand Hotels wie die Stammgäste. Als hätten sie heimlich Etikettetrainings à la Pretty Woman absolviert und Psychologiekurse für Führungskräfte. Das sind schwarze Schwäne.
Eine Form von Krankheit, sagen die Ärzte. Dissoziative Persönlichkeitsstörung.
Der Patient spaltet sich in seinem Inneren in mehrere Personen auf, von denen die eine oder andere abwechselnd die Kontrolle über sein Verhalten übernimmt.
In der Psychiatrie ist umstritten, ob so eine Krankheit überhaupt existiert.
Die andere Diagnose?
Pseudologia fantastica.
1891 erstmals durch den Schweizer Psychiater Anton Delbrück in seiner Studie über die pathologische Lüge und die psychisch abnormen Schwindler. Definiert als
dramatische Selbstdarstellung mittels fantastischer Lügengeschichten, in denen Fiktion und Wirklichkeit faszinierend verschmolzen sind, ohne dass sie bizarr oder wahnhaft wären, wie bei den Schizophrenen oder Halluzinierenden, sondern glaubwürdig. Und dank der großen schauspielerischen Begabung aller Pseudologen oft sogar extrem suggestiv.
Pathologisch, wenn eine prekäre Existenz sich in die Elite katapultiert? Psychisch abnorm, weil sie dafür Fähigkeiten aktiviert, von denen viele nur träumen können?
Schauspielkunst.
Rhetorik.
Timing.
Fantasie.
Empathie.
Psychologie.
Kommunikationsintelligenz.
Mut zum Risiko. Der Zürcher Staatsanwalt und Professor für Strafrecht Georg von Klerik spricht sogar von Risikoblindheit und deklariert sie zum Erfolgsgeheimnis der gesamten Spezies.
Hemmungen und Bedenken entfallen, weil Hochstapler die Gefahren des eigenen Handelns ausblenden und dementsprechend zielsicher, unbefangen und mitreißend agieren können. Ja, oft agieren sie dabei so halsbrecherisch, als legten sie es darauf an, enttarnt zu werden.
Anders gesagt, der klassische Hochstapler ist auch deshalb
ein schwarzer Schwan,
weil er auf dem Gipfel seines Erfolges auffliegt, verhaftet wird und ins Gefängnis, Zuchthaus oder eine Irrenanstalt gesteckt wird, wo er oder sie dann oft genug stirbt. Der berühmteste deutsche Hochstapler Karl May verbringt 8 lange Jahre hinter Gittern und wäre dort höchstwahrscheinlich auch gestorben, hätte er nicht in der Mitte seines Lebens eine Entdeckung gemacht, die ihn rettete. In den Worten seines ersten Biografen, des Dresdner Kriminalpsychologen Erich Wulfen.
Der Hochstapler ist ein durch negative Umstände verhinderter Dichter. Wie der Dichter ein durch sein Form- und Fiktionalitätsbewusstsein gebremster Hochstapler ist.
So wechselt Karl May mit Mitte 30 plötzlich das Register und lebt von da an seine Räuberpistolen nur noch auf dem Papier aus, statt in der Wirklichkeit.
70-jährig stirbt er, friedlich, an seinem Hochzeitstag in seiner Villa, im eigenen Bett, und angeblich sind seine letzten Worte:
Sieg, großer Sieg. Ich sehe alles rosenrot.
Eine Ausnahme und ein Teil seines Ruhms. 9 von 10 schwarzen Schwänen haben eine negative Zukunftsprognose. Sie stapeln hoch bis zum bitteren Ende. Graf Lustig stirbt im Gefängnis in Alcatraz. Die Finanzjongleurin Lina Mack begeht Selbstmord. Alexandre Stavisky wird, nachdem er die 3. Französische Republik fast zu Fall gebracht hat, ermordet. Der Hauptmann von Köpenick endet arm und einsam in Luxemburg, der berühmte Hoteldieb Georges Manolescu im Irrenhaus. Weit davon entfernt auch nur zu ahnen, welch glänzendes Comeback ihm posthum als Hauptfigur in Thomas Manns Felix Krull beschert sein wird. Apropos Familie Mann.
Aschermann. Oder keiner ist sicher.
Gestatten? Aschermann. Dr. Max Aschermann. Von Aschermann und Co. in Wien. Und Sie, schöne Frau, Lassen Sie mich raten. Ihr Stil, Ihr Gang, Ihre Augen, Sie sind aus der Belletage. Ihr Vater, ein großer Mann, ein berühmter Mann. Heinrich Mann?
Sind Sie Hellseher?
Ein ganz großer Autor. Ich sag nur Blauer Engel.
Professor Unrat. Sein Roman heißt Professor Unrat. Und was den Film betrifft, den findet er ärgerlich.
Jetzt lebt er... Moment. Ich las es kürzlich in der Zeitung. Frankreich?
Ulala. Sind Sie aber up to date?
Und erst Ihr Onkel. In Amerika, nicht wahr? Ein Filou holt sich den Nobelpreis mit 46. 100.000 schwedische Kronen, unversteuert, Chapeau. Und eine so süße Nichte dazu. Lass uns erst doch drauf trinken, gnädige Frau. Ein Gläschen nur. Garçon, Champagner bitte.
So könnte die Geschichte von Leonie, die alle Goschi nennen, und Traugott Max Aschermann angefangen haben. An einem Tag im Jahr 1938, irgendwann zwischen Hitlers Rede auf dem Heldenplatz und der Reichspogromnacht in einem Café in Wien, Zürich oder Prag. Sie, das einzige Kind des Schriftstellers Heinrich Mann, aus seiner geschiedenen Ehe mit der Prager Schauspielerin Maria Canova. Und er?
Und der Haifisch, der hat... Zähne. Und die trägt er im Gesicht.
Na, wo denn sonst?
Man weiß fast nichts über Traugott Aschermann. Und das Wenige klingt dubios. Es taucht nur in 5 Briefen auf. Gewechselt zwischen den Brüdern Heinrich und Thomas Mann zwischen Winter 1938 und Frühsommer 1939. Und es klingt wie ein Thriller. Heinrich Mann.
Meine Tochter Goschi soll mit einem Amerikaner verlobt sein. Mehr weiß ich nicht. Ich frage nur, was das für Amerikaner sein können, die sich heute in Prag verloben und mit meiner Tochter.
Einen Monat später heißt es schon.
Meine Tochter hat wirklich ihren Dr. Aschermann geheiratet und ist vertieft in ihr Eheglück, bevor sie mir nach Amerika entschwindet. Die Industriegesellschaft, die von dem Vater des jungen Mannes geleitet wird, übersiedelt wie jetzt üblich. Obwohl man einen Generaldirektor wie ihn für bemittelt halten sollte, habe ich mich als richtiger zahlender Vater betätigen müssen.
Wieder einen Monat später bittet Heinrich Mann den Bruder um eine Bürgschaft.
Von Goschi wird in Amerika ein eigenes, sehr beträchtliches Bankdepot verlangt und nur den kleinsten Teil konnte ich ihr geben. Bei genügend einflussreichen Verbindungen würde man sich vielleicht damit begnügen, dass die junge Frau nur $3.000 hinterlegt. Dies ist eine ganz unverbindliche Anfrage, aus der Sorge um das Kind, das hier recht unglücklich zurückbleiben würde.
Im nächsten Monat, es ist der Februar 39, klopft Aschermann schon persönlich in der Stockton Street in Princeton an Thomas Manns Tür. Dieser schreibt an seinen Bruder.
Dr. Aschermann war hier. Machte einen kurzen Besuch bei seinem Onkel, wie er gern sagt, um dann für längere Zeit nach dem Westen zu gehen. Er sagte Süden, aber gemeint war Kalifornien.
2 Themen bringt der Neffe bei seinem Besuch aufs Tapet. Die Transferierung des Geschäfts.
Ich zweifle, ob es da überhaupt etwas zu transferieren gibt.
Und die angeblich nötige Garantiesumme für Goschi.
Ein hier Eingewanderter kann seine Frau, wie ich schon sagte, ohne weiteres zu sich nehmen.
Und dann kommt der Paukenschlag.
Ein Mr. Morton war hier und hat uns darüber informiert, dass gegen meinen Neffen eine Klage anhängig sei wegen Veruntreuung von Wertgegenständen, Juwelen und dergleichen, die eine jüdische Dame ihm zum Hinausschaffen aus Deutschland eingehändigt habe. Der jüdischen Dame sei es nun selber gelungen, hinauszukommen und so könne sie gegen ihn vorgehen. Während zahlreiche andere jüdische Herrschaften, für die er auch Wertgegenstände hinausgeschafft, deren Wert er dann für sich behalten, nichts machen könnten, weil sie noch in Deutschland oder Österreich wären.
Im Klartext, der neue Neffe ist ein Betrüger, Erpresser, Hochstapler.
Uns wurde bange um das, was du etwa für Aschermann getan. Und um deine Möbel, die er ja wohl auch hinausgeschafft und von denen er gleich sagte, du würdest wohl leider monatelang darauf zu warten haben.
Thomas Mann zählt eins und eins zusammen.
Aschermanns Heirat mit Goschi könnte die Spekulation eines Unredlichen auf deinen und meinen Namen sein.
Genau das ist es. Der Supercoup eines Heiratsschwindlers. Laut Lexikon: ein Betrüger, der seinen Opfern mit oft falscher Identität eine gemeinsame Zukunft vorgaukelt, um finanzielle Zuwendungen zu erschleichen. So stellt es der angebliche Juniorchef und Wiener Millionenerbe an. Per Heirat bricht er in die prominenteste, kreditwürdigste, bestvernetzte und politisch agilste Familie der kulturellen High Society im damaligen Europa ein und zockt sie gleich doppelt ab, im Verein mit seiner Mutter. Die macht sich an Heinrich Manns Ex-Frau Mimi heran, wie er an Goschi, die Tochter. Und als der Boden zu heiß unter ihren Füßen wird, verschwindet sie mit Mimis Schmuck, wie er mit Goschis Mitgift.
Könnt ihr nachfragen, ob es möglich ist, dass ich mich der in Amerika schwebenden Klage gegen ihn anschließe?
Fragt Heinrich Mann in seinem letzten Brief zur Causa Aschermann. Da ist Aschermann schon über alle Berge, rechtzeitig geflüchtet vor seinen Gläubigern und der Polizei.
Nicht weit genug.
Traugott Aschermann steht unter dem Todesjahr 1945 auf der Liste der Shoah-Opfer der Yad Vashem-Datenbank.
Makabre Pointe. Ein kleiner jüdischer Hochstapler bringt seine jüdischen Mitbürger um ihren Besitz, während der größte Hochstapler aller Zeiten, wie Sebastian Haffner Hitler nennt, ihn ums Leben bringt. Ihn und Millionen andere.
Scheint so, als wäre keiner gegen Hochstapelei gefeit. Nicht mal Berufshochstapler.
Das und noch etwas zeigt der Fall Aschermann. Die Zeit der schwarzen Schwäne ist vorbei. Die klassischen Hochstapler, die sich für kurze Zeit aus der Gosse auf die Throne selbst kreierter Königreiche gegen alle Gesetze der Schwerkraft manövrieren, schon damals sind sie ein Auslaufmodell. Schon in Aschermanns Kindheit in den 20er Jahren erobert die Soft-Version dieser äußerst unwahrscheinlichen und seltenen Ereignisse die Welt.
Der smarte Trickbetrüger, hochstapelnde Firmenchef, heiratsschwindelnde Kleinbürger.
Heute eine Spezies, die sich inflationär vermehrt, betritt sie damals im Theater und im Kino die große Bühne und wird als eine Art Role Model für den attraktiven jungen Mann popularisiert und propagiert.
1922. Der Heiratsschwindler. Stummfilm mit Willi Fritsch und Karl Falkenberg.
1925, Der Heiratsschwindler, wieder ein Stummfilm, diesmal mit Reinhold Schünzel und Evi Eva.
1926, Ein besserer Herr, Komödie von Walter Hasenclever, zwei Jahre später von der UFA verfilmt.
1928, Brechts Drei-Groschen-Oper mit dem beliebtesten aller Beziehungsschwindler.
Mackie Messer, der Darling der Branche, smart, eloquent, brutal. Kreidestimme und Narbe am Hals zum Maßanzug, Gehstock und Gamaschen.
Ja, da musst ich mich doch einfach hinlegen. Ja, da konnte ich doch nicht kalt und herzlos sein.
Zur Uraufführung im Theater am Schiffbauerdamm wird Mackie Messer vom Richard Gere der UFA gespielt.
Harald Paulsen, der danach den Heiratsschwindler auch auf der Leinwand gibt.
Gab's überhaupt kein? Nein.
1938 zum Beispiel.
Im gleichen Jahr als Aschermann Goschi, Sie wissen schon.
Und so geht es immer weiter. Bis zu Charlie Chaplins Monsieur Verdoux.
Oder Helks Gabi in der Gegenwart.
Schweizer Gigolo. Hat von 2007 bis 2009 die BMW-Erbin Susanne Klatten um 7 Millionen Euro erleichtert.
Oder François-Marie Barnier?
Französischer Jet-Set-Fotograf. Knöpfte der L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt fast zeitgleich 1 Milliarde Euro in Form von Schecks, Gemälden, Lebensversicherungen ab.
Nicht zu vergessen all die kleinen Fische. Laut Statistik sollen allein in Deutschland und Österreich jedes Jahr 150.000 Frauen auf sogenannte Romance-Scammer hereinfallen.
Digitale Beziehungsschwindler, die ihre Netze unter falschen Profilen im Internet auswerfen, um ihren Opfern Verliebtheit vorzuspielen und sie dann finanziell auszuplündern.
Ganz zu schweigen von den Partnerbörsen, in denen sich Myriaden von attraktiven, liebenswerten und extrem erfolgreichen Zeitgenossen tummeln.
Bluff und Fake auf dem Heiratsmarkt. HochstaplerInnen, wohin das Auge sieht. Überall, in allen Preisklassen, Disziplinen und Lebensbereichen.
Vertrauen Sie noch? Wem? Und warum?
Klaas Relotius, Ibrahim Böhme, Tom Kummer, Karl Theodor zu Gutenberg, Annette Schavan, Milli Vanilli, Benjamin Wilkomirski, Paula O. Oder auch
Beppe Grillo.
Die Morandi-Brücke ist nicht einsturzgefährdet und steht noch 50 Jahre.
Gerd Postel, Jürgen Haaksen, Jan-Henrik Schön, Wolfgang Beltracchi, Elizabeth Holmes, Marie-Sophie Hengst.
Hochstapeln als Erfolgsmodell.
Das Wort Faken für Fälschen, Schwindeln, Bluffen, von Englisch to fake, war schon 4 Jahre vor Donald Trumps Präsidentschaft nominiert als Anglizismus des Jahres.
In me, just in me, close your eyes and trust in me.
Mittlerweile soll nach Spezialistenschätzungen die Hälfte aller Online-Bewerbungen schon gefaked sein. Hier. Während in China, in der zweitstärksten Wirtschaftsmacht der Welt, Hochstapeln angeblich schon als State of the Art gilt. Falsche Manager, Wissenschaftler, Ärzte, Piloten, Ingenieure sollen dort an der Tagesordnung sein.
Bei vielen Bewerbern wissen wir, dass ihre Referenzen von vorn bis hinten erfunden sind.
Zitiert die Neue Zürcher Zeitung die Personalchefin eines deutschen Unternehmens vor Ort.
Am Ende bleibt uns häufig gar nichts anderes übrig, als einen Schaumschläger einzustellen, weil alle anderen genauso sind.
Oder noch schräger.
Chinesische Firmen mieten englischsprachige Ausländer mit Business-Habitus, die bei Dinners, Meetings oder Presseterminen einen westlichen CEO oder Joint-Venture-Partner mimen. Für die Firmen ist der Bluff eine Investition in ihr Image als effizienter und global agierender Partner. Und für die westliche Seite ist es ein beliebter Tummelplatz für abgewrackte Manager und arbeitslose Schauspieler.
Heißt es in Christian Sehrens und Sten Kittels Bestseller »Alles Bluff«, wie wir zu Hochstaplern werden, ohne es zu wollen.
Überall finden wir sie.
In den Chefetagen der großen Konzerne.
In der Politik.
Im Fußball. Den Anwaltskanzleien.
Der Finanzbranche.
Pharmaindustrie, Wissenschaft, Medizin.
Sogar wohltätige Damen aus der Charity-Welt sind mit von der Partie. Berühmt ist der Fall der einstigen Kongo-Prinzessin Odette Maniema Krempin.
Frankfurter Managergattin aus, wie sie selber sagt, altem kongolesischen Adel, zeigte sich gern und oft als engagierte Honorarkonsulin und UNESCO-Botschafterin mit besonderem Faible für Kinder, Kranke und Gorillas in Afrika. Bei einer Spendengala für das von ihr gegründete Deutsch-Afrikanische Jugendwerk e.V. sammelte sie 80.000 Euro ein. Außerdem betrieb sie noch ein Krankenhaus im kongolesischen Kamituga.
Ich bin realistisch. Ich suche nach Lösungen und möchte meine Zeit nicht mit Fantasien verschwenden.
O-Ton, Prinzessin Krempin. Doch dann kommt heraus, das Zertifikat als UNESCO-Botschafterin ist gefälscht. Ihr Krankenhaus, ein Projekt der Hilfsorganisation Kap Anamur. Bei ihrer Spendengala stehen falsche Referenzen auf der Sponsorentafel. Ihr Verein ist beim Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen, eine Art TÜV für Wohltätigkeitsorganisationen, völlig unbekannt. Unverzüglich ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Spendenbetrugs. Und die Charity-Karriere der Prinzessin ist vorüber.
Hochstapeln boomt, weil es sich lohnt.
Und wie die Faust aufs Auge passt. Zu Fake News und Fake Accounts, Spin-Doctors, Photoshop, Selbstoptimierung oder Self-Engineering.
Als Antwort und auch als Kick, als Testballon, als Mutprobe und Abenteuer für jedermann.
Und jede Frau.
Als Trampolin zu schnellem Glanz und Glamour. Im Kampf um die knappe Ressource Aufmerksamkeit. Auf dem Arbeitsmarkt genau wie auf dem Publicity-Markt der Eitelkeit. Und wenn's schief geht, so what? Heute heißt es nicht mehr Kopf ab und Schluss mit lustig, sondern Luft holen, durchatmen, neu sortieren im Knast und dann auf zu neuen Ufern. Beispielsweise Anna Sorokin.
in Russland geborene Deutsche, 28 Jahre jung, die es schafft, sich als angebliche Millionärstochter in die New Yorker Society zu manövrieren, wird im Herbst 2017 dort als Betrügerin und Diebin verhaftet und im Mai 2019 für schuldig erklärt. Der Prozess läuft noch, da verkauft sie ihre Geschichte schon an den Filmriesen Netflix. Dann ist sie kaum verurteilt und tritt ihre Haft an, da verkündet sie, dass sie jetzt selbst ihre Memoiren schreibe, während sie dem Filmproduzenten eine Schauspielerin für ihren Part im Film vorschlägt.
Oder Frank Abagnale, die Legende. Amerikanischer Hochstapler, Scheck- und Dokumentenfälscher. Falscher Arzt, Anwalt und Pilot. Hat zuerst Steven Spielbergs Catch Me If You Can inspiriert, dann das gleichnamige Musical. Heute berät er als Chef des Unternehmens Abagnale & Associates Banken, Fluglinien und Hotels bei der Prävention von Scheckbetrug und Dokumentenfälschung.
Die Öffentlichkeit liebt solche Geschichten.
Vorausgesetzt, dass sie nicht selbst das Opfer ist.
Und was die Öffentlichkeit liebt, lieben auch die Medien.
Mit fremden Federn. Kleine Geschichte der Hochstapelei, 2018. Die Einsamkeit des Hochstaplers, 2016. Eine brillante Masche. Die fast wahre Geschichte eines Lügners, 2014. Hochstapler, wie sie uns täuschen, 2012. Professionelle Lügner und Hochstapler, Spiegel TV, 2017. Die großen Hochstapler, ZDF History.
Kleine Auswahl der Legionen von Filmen, Dokumentationen, Biografien, Reader, Sachbücher, Feature, Hörspielen und Essays über Hochstapler, zu denen ständig neue hinzukommen. Wie bei den Hochstaplern selbst.
Hör auf mich und glaube mir. Augen zu, vertraue mir.
Preisfrage. Hat dieser ganze moderne Hochstapler-Zirkus Hipper-, Mittel- und Upper-Class-Typen noch irgendetwas mit dem Fall Aschermann oder dem lebensgefährlichen Hochstapler-Voodoo der schwarzen Schwäne, dieser genialen Träumer und Aktionskünstler, zu tun?
Vielleicht ist die letzte noch vorhandene Gemeinsamkeit, abgesehen vom Begriff Hochstapeln, das Schweigen der Opfer.
Im Märchen sind es die kleinen Geißlein.
Bei Aschermann fällt es besonders auf. Die ganze Familie Mann überlebt den Krieg. 1949 veröffentlicht Heinrich Mann »Ein Zeitalter wird besichtigt« seine Memoiren. Aschermanns Name fehlt. Thomas Mann bringt 1955 die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kroll heraus. Kein Aschermann. Nirgends. Der zweite Ehemann von Heinrich Manns Tochter Goschi ist ebenfalls Schriftsteller, wie ihre Cousins und Cousinen. Und wie Jindrich, ihr Sohn, der 2007 sogar eine Biografie seiner Mutter veröffentlicht. Prag, Postrestante, eine unbekannte Geschichte der Familie Mann. Auch dort wird Aschermann nicht erwähnt. Jenseits jener 5 zwischen Heinrich und Thomas Mann gewechselten Briefe kommt Aschermann in keinem Interview, keinem Buch, keiner Dokumentation von oder über diese so vielköpfige und sonst so beredte und meinungsfrohe Familie vor.
Wieso?
Scham?
Scham wofür?
Weil sie auf diesen Nichtsnutz hereingefallen sind, seinen Offerten geglaubt, den Köder an seiner Angel geschluckt haben.
Wie die Zicklein im Märchen. Macht auf, ihr Kinder, euer liebes Mütterchen hat jedem von euch etwas mitgebracht.
Oder wie der Chef dieser psychiatrischen Klinik bei Leipzig, der den falschen Zeugnissen des Postboten Gerd Postel und seiner Kreidestimme vertraute.
Oder wie George Bush und Henry Kissinger der Wonder Woman aus Silicon Valley Elizabeth Holmes vertrauten.
Oder die Leser des Artikels der jüdischen Autorin Sophie Rosenblatt auf Zeit Online mit dem verheißungsvollen Titel »Das Problem mit dem Penis«. Ein Erfahrungsbericht zur Sexualaufklärung syrischer Flüchtlinge in einer deutschen Kleinstadt von 2007. Von vorn bis hinten erfunden. Von der Jüdin bis zur Sexualaufklärung.
Verführer können nur verführen, wo jemand verführt werden will.
Um auf das Schweigen der Opfer zurückzukommen, es kann auch ihr Glück sein.
Wie beim jüngsten Zicklein im Märchen, das in den Urkasten springt und dort dem Massaker des Wolfs entrinnt. Als die Mutter heimkehrt, hilft sein Bericht, die Rettungsaktion für die Geschwister und die Rache am Übeltäter in Gang zu bringen.
Und was Heinrich Manns Tochter Goschi betrifft? Ihre zweite Ehe hält, soweit man weiß, über 40 Jahre.
Vertraue mir, Sie holten ein Feature über die Erotik des Hochstapels von Dagmar Just. Es sprachen Uta Halland, Friedhelm Ptuk, Marina Frenk und Karim Sharif. Ton Ralf Pertz, Regie Friederike Weger, Redaktion Winfried Sträter.